Vielen, vielen Dank, Pastor Heiko. Hey Church, geht's euch gut? Ich möchte noch besonderen Dank an Pastor Graziano und Pastorin Sarah, unsere leitenden Pastoren, ausrichten. Es ist mir voll die Ehre, heute Morgen hier zu sein, predigen zu dürfen. Und danke auch für das Vertrauen heute Morgen. Ich weiß, Sie werden sich's nachher angucken. Und yes, Graziano und Sarah sind heute in Stuttgart, haben dort einen mega, mega Dienst. Und heute ist Palmsonntag. 5 Tage vor Karfreitag, Palmsonntag, der Einzug in Jerusalem. Palmsonntag ist in the house today. Und es ist wirklich ein besonderer Sonntag. Und wir wollen direkt mit der Bibel einsteigen, mit dem Text, den kennen wahrscheinlich einige von euch. Aber wir fangen an mit Matthäus 21, Vers 1 bis 11. Du kannst deine Bibel rausholen mit dem Handy oder guckst am Screen mit rein. Ist ein längerer Text. Lass uns mal da gemeinsam reingehen. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus 2 Jünger mit dem Auftrag voraus. Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden ist. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf einem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als der Sohn Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Also, Jesus zog in Jerusalem ein. Und als ich das erste Mal diesen Text las, musste ich echt lachen oder schmunzeln. Ich dachte, das kann doch gerade nicht sein. Ist es gerade wirklich so, dass Jesus seinen Jüngern befiehlt, einen Esel zu stehlen? Er geht hin und sagt seinen Jüngern, ey, da ist ein Esel von irgendjemand anderem, nimmt den mal mit, klaut ihn. Und wenn ihr dann gefragt werdet, was ihr da macht, sagt, der Herr braucht es. Und wir können das für unser Leben mitnehmen, das nächste Mal, wenn du kein Geld hast, du bist irgendwo im Supermarkt und dir fehlt der Geldbeutel, kannst einfach mitnehmen, sagst an der Kasse, gehst vorbei, sagst, der Herr braucht es. Die lassen das einfach zu. Ist kein Problem, ich werde das nächste Mal machen. Ich hoffe, die Polizei taucht jetzt nicht vor meiner Tür auf. Und es ist echt crazy. Also diese Geschichte ist eigentlich ganz anders, wie wir uns das Menschen vorstellen würden, diese ganze Story. Wir denken, es müsste eigentlich ein Riesentriumphzug sein. Der König kommt dahin. Und Jesus war auf dem Weg zum Tempel nach Jerusalem, nachdem er Lazarus aufgeweckt hat und viele Wunder gemacht hat. Und die ganze Menge ging ihm hinterher, befahl seinen Jüngern, einen Esel zu borgen. Man liest auch, dass sie den Esel dann später wieder zurückgeben sollten. Also es ist nicht ganz gestohlen, sondern geborgt. Meistens, wenn man etwas borgt, kriegt man es oder ausleiht, kriegt man es wahrscheinlich nie wieder zurück. Deswegen, wer weiß, ob dieser Esel jemals zurückgegangen ist. Und es war ein Tag, an dem Jesus nicht mehr verborgen irgendwo hinging, sondern er sagte, die Menschen sollen sehen, wer ich bin. Ihr braucht nicht mehr zu schweigen, Jünger, sondern die Menschen sollen es sehen. Es war ein öffentliches Ereignis. Und auf einem Esel ritt er dann Richtung Jerusalem. Die Jünger hinterher, die Menschen, die huldigten ihn, die preisten ihn. Jesus, er kam nicht mit irgendeiner S-Klasse und Bodyguards, Autokolonne vorne, hinten. Wenn wir irgendwie einen Präsidenten oder so, wenn der irgendwo hingebracht wird, dann ist es ja immer ein Riesenakt, überall Militär und Security. Das war nicht, er hatte keinen Schutz, sondern er kam ganz einfach mit dem Fiat 500. Es tut mir jetzt leid an alle, die Fiat 500, ich mag das Auto, aber ich wollte einfach nur mal das Beispiel stellen. Er kommt nicht mit einer S-Klasse, sondern mit einem Fiat 500. Und auch zur damaligen Zeit, vielleicht denkst du dir, ey, aber du musst doch eigentlich mit einem Pferd wenigstens kommen. Mit einem Pferd, aber nein, Jesus kommt mit einem Esel. Und als ob das nicht genug ist, kommt er mit einem Esel, das ein Kind ist. Also ein Kind von einem Esel, ein Fohlen. Esel ist so groß, Kind ist nochmal viel kleiner, wie wenn du Bobbycar fährst. Du fährst mit Bobbycar Richtung Jerusalem. Das ist das, was da passiert ist. Und man hat früher immer die Pferde hat man anhand den Händen hat man abgezählt, wie groß sie waren, also gemessen. Und beispielsweise, wenn ein normales Pferd so hoch ist, dann hat man geschaut, okay, ein Militärpferd vom Militärführer, das muss dann so 3-4 Hände höher sein. Oder ein Königspferd vom König, dann, das muss dann nochmal 3-4 Hände größer sein. Und das war nicht so, sondern Jesus kommt nicht auf einem Pferd, sondern er kommt auf einem kleinen, winzigen Esel. Und trotzdem, die Menge, die lobt und preist ihn, sie läuft ihm hinterher. Und das war das allererste Mal, dass die Juden oder die Menschen, die dabei waren, Jesus den König nannten. Das allererste Mal in der Bibel. Und sie breiteten ihre schmutzigen, dreckigen Gewänder da auf dem Boden aus und die Jünger legten ihre dreckigen Gewänder auf diesen Esel drauf. Und es war nicht so, dass irgendwie ein roter Teppich ausgelegt wurde, sondern wirklich dreckige Gewänder. Und sie nahmen anstatt goldenen Schmuck und prunkvolle Girlanden und was auch immer, wie der Weg damals vom König aussah, nahmen sie kaputte Palmzweige, die sie irgendwie abgebrochen hatten. Der Weg, den die Jünger gingen, auch von der Historie gesehen oder von dem Umfeld, das war voll von Palmzweigen und voll von Obst- und Ölgärten. Also sie nutzten ihre Umgebung direkt, um da irgendwas hinzumachen, sodass es wirklich auch ein bisschen würdig aussieht. Und Jesus kam nicht mit irgendeinem Zepter, mit einer Krone, mit einem Schwert oder einem Gewand und ließ sich auf einem Thron tragen. Er kam mit einem Kind von einem Esel, der ihm nicht einmal selbst gehörte und den er dann später wieder zurückgeben musste. Also der Esel war ja nicht mal sein Besitz. Und das Interessante daran, dass es ein Fohlen war und dass es noch nicht gebraucht war, war, dass für heilige Zwecke damals Tiere gewählt wurden, die noch nie zu irgendeiner Arbeit gebraucht waren. Also es war ein heiliger Moment. Jesus konnte sein messianisches Königtum, was er aufbauen wollte, das Erlösungswerk, was er tun wollte, nur mit einem jungen, noch nicht eingerittenen Tier einweihen. Und deswegen nahm er ein Fohlen, ein Eselskind. Und die Menschen, sie schrien, Hosianna, Hosianna, gelobt sei der Herr. Sie riefen, Hosianna, Hosianna bedeutet, einmal preist ihn, gelobt sei der Herr. Und es bedeutet aber auch, rette uns, Jesus. Dieselben Menschen preisten Jesus, die 5 Tage später ihn ans Kreuz nagelten. Dieselben Menschen preisten Jesus, dieselben Jünger, die ihn später verleugneten, die ihn verrieten. Vorher sagte Jesus seinen Jüngern, erzählt es niemandem, behaltet für euch, dass ich der Messias bin. Jetzt sagt er, lasst es jeden wissen. Wir lesen auch in Johannes, dass er sagt, seid nicht leise und passt auf, wenn ihr mich ruft, sondern er sagt, wenn ihr nicht ruft und schreit, gelobt sei der Herr, dann werden es die Steine tun. Und die Römer, die mussten sich doch kaputt gelacht haben. Die haben gesagt, was machen die denn da? Die feiern irgendjemanden, der da auf einem Esel kommt. Aber für die Juden hatte das eine ganz, ganz, ganz andere Bedeutung. Es war die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophetie. Wir lesen Zacharja 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Es war eine Prophetie, die hier im Neuen Testament jetzt wahr wurde, bestätigt wurde. Und doch kommt er nicht stolz daher, lest in einer anderen Übersetzung, und doch kommt er sanftmütig daher und er reitet auf einem Esel. Jesus reitete Richtung Jerusalem, die ganze Menge hinterher, und er wusste, was passieren wird. Er wusste, in 5 Tagen werde ich ans Kreuz gehen. Vielleicht war das schon der Anfang der Via Dolorosa, der Einzug nach Jerusalem, der so gefeiert wurde. Und Jesus steht da, und wir sehen auch in anderen, in Lukas sehen wir, dass Jesus sagt, und er weinte über die Stadt. Er sah schon die Menschen, die ihn anjubelten, sie werden mich ans Kreuz bringen. Und diese Menschen, sie taten das, weil sie schrien, rette mich, Jesus. Sie wollten ein Erlösungswerk von den Römern, dass sie von den Römern erlöst wurden, aber nicht Erlösung der Sünden. Das wollten sie nicht. Und weil Jesus es nicht vollbracht hat, dieses Erlösungswerk, dass die von den Römern irgendwie befreit wurden, nagelten sie ihn ans Kreuz und schrien ans Kreuz mit ihm. Die Volksmenge hat ihn ans Kreuz genagelt. Und doch, wenn wir diesen Einzug ganz anders erwarten würden, können wir 3 Dinge hier von Jesus' Charakter lernen, die hier ganz besonders sichtbar werden. Und das erste ist Sanftmut. Sagt mal alle gemeinsam Sanftmut. Yes. Mein erster Punkt ist, Sanftmut ist keine Schwachheit. Er kommt nicht stolz daher oder er kommt sanftmütig. Unsere Welt, die ist total geprägt von Unruhe, von Stress, die ganze Zeit Kriege, Politik, die irgendwas versucht kaputt zu machen, Regierungen, die sich gegeneinander zerstören wollen, alles Mögliche, die Arbeit, die irgendwie nicht funktioniert und da irgendwo eine Unruhe drin ist, familiäre Unruhe, freundschaftliche Unruhe. Und diese Unruhe in dieser Welt, die spiegelt sich in unserem Charakter und auf unser Herz wider. Und wie wir dieser Unruhe entgegenwirken können, ist mit Sanftmütigkeit. Das ist das, was Jesus vorlebt. Und Sanftmut, darüber findest du echt nicht viel. Es war nicht so easy, da was zu finden. Wir finden meistens was mit Demut, weil Sanftmut und Demut gehört oft zusammen. Aber Sanftmut lesen wir in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Sanftmut und Demut gehört zusammen. Immer wenn wir von Sanftmut lesen, sehen wir auch die Demut. Wir lesen, Jesus war sanftmütig und wir sehen, dass er demütig auf einem Esel Richtung Jerusalem ritt. Demut ist eine innere Haltung und Sanftmut äußert sich an meiner Handlung. Also das ist die Äußerung, wie ich handle, was ich tue. Und die Sanftmut ist eine Reaktionsfrage. Sanftmut bedeutet aber nicht, dass es Schwachheit ist, dass irgendjemand schwach ist. Ach, der kann nichts, der ist ein Lauch, der kann das nicht, was soll es, der kriegt ja sowieso nichts hin. Sondern Sanftmut bedeutet, es ist eine sanfte Stärke und das Kontrollieren der Stärke oder man könnte etwas tun, seine Macht ausüben, aber man tut es nicht. Deswegen ist Sanftmut keine Schwachheit. Es ist keine Schwachheit, es ist die Gabe, die Autorität nicht in diesem Moment auszuüben, die man hat. Wir sehen in der Bibel ein prophetisches Bild oder das Bild von Jesus. Jesus ist Löwe und Lamm. Stärke und Sanftmütigkeit. Sanftmütigkeit gibt es, glaube ich, gar nicht. Sanftmut. Stärke und Sanftmut. Und Sanftmut bedeutet, die Gerechtigkeit zu bringen ohne Gewalt. Jesus hat nicht irgendwie die Römer platt gemacht oder versucht, da irgendwie Gerechtigkeit reinzubringen, damit die Juden das feiern. Endlich sind wir erlöst von der Macht, die hier gegenüber uns aufgebracht wird. Sondern er hat Gerechtigkeit gebracht, indem er sanftmütig war, seine Macht zurückhielt und am Kreuz für unser Leben starb. Das war seine Art von Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Er hätte alles vernichten können, mit einem Fingerschnipsen alle Römer kaputt machen, platt machen und alle wären erlöst und glücklich. Er hat es nicht getan, weil er nicht nur in dem Moment die Juden retten wollte, sondern er wollte die ganze Menschheit retten. Und deswegen starb er am Kreuz. Und Psalm 45 lesen wir auch, er kommt zurück mit Sanftmut und Gerechtigkeit, ein prophetisches Bild, wenn Jesus wiederkommt. Und wer von euch kennt den Satz, denke, bevor du handelst oder denke nach, bevor du etwas sagst? Meistens ist es umgekehrt, es funktioniert nie. Man versucht es immer, wenn ich etwas Falsches sage, meine Mama sofort, hättest du wieder vorher dran denken sollen. Erstmal nachdenken, bevor du etwas sagst. Der meiste Satz, den ich in meiner Jugend jemals gehört habe. Und genau das ist Sanftmütigkeit. Denke nach, bevor du etwas tust. Überleg dir ganz gut, willst du das gerade tun, deine Macht ausüben, ey, dem gebe ich es jetzt richtig eine rein, oder hältst du dich zurück und du bewahrst dein Herz und bleibst ruhig. Und wir lesen den Bibelvers, das erste ist, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nur Jesus kann dir Ruhe geben, die du brauchst. Du findest keine Ruhe in dieser Welt. Mir wurde zum Beispiel gestern irgendeine App vorgeschlagen, die hieß Calm, keine Ahnung, für Meditation und was auch immer. Man soll sich das abends da angucken und da schwingen irgendwelche, schwingt so eine Triangel und du guckst dir das an und versuchst da irgendwie Ruhe zu finden. Du findest keine Ruhe in irgendeiner Meditations-App. Findest du nicht. Du findest auch keine, du kriegst auch nicht Sanftmut irgendwie hin durch irgendeine Meditations-App oder gehst meditieren mit irgendwelchen Mönchen und betest Buddha an. Das funktioniert nicht. Sondern du findest nur deine Ruhe, wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu ihm hingehst, dann kannst du lernen, sanftmütig zu sein. Und Jesus sagt, lernt von mir, das ist das Zweite, lernt von mir, lerne von Jesus, nimm dir die Bibel in die Hand, lese durch, schau dir den Charakter von Jesus an. Und das Dritte ist, unter dem Joch. Also Jesus sagt selbst, stell dich unter mein Joch. Joch war so ein Querbalken, den man getragen hat, eine Last, die man auf sich genommen hatte. Und Jesus sagt, du musst dich bücken und darunter stellen. Und der Esel selbst, er ging auch unter einem Joch. Es war ein Lasttier. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nicht der Löwe ging ans Kreuz, sondern das Lamm wurde geopfert am Kreuz. Das ist die Sanftmütigkeit. Und wir können uns mal ein Bild anschauen von einem Esel. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass das Fell eine ganz besondere Struktur hat. Und wir sehen das Kreuz. Es ist ein Kreuz. Also Jesus ging nach Jerusalem und er sah schon das Kreuz vor sich. Bildlich gesprochen. Auf dem Esel. Das ist das Kreuz. Das Kreuz, wo wir hinkommen können, um Ruhe zu finden, um sanftmütig zu sein, das zu lernen, ruhig zu bleiben, sich selbst zu beherrschen. Fang an zu beten, Heiliger Geist, er wird dir helfen, sanftmütig zu sein. Und ich konnte so viel in dieser Predigt auch selber mitnehmen und das lernen. Ich selbst bin auch nicht perfekt. Und auch kriege ich Dinge oft nicht hin. Oder da kommt irgendeine Wut raus. Aber Jesus sagt, versuch die Sanftmütigkeit zu lernen. Jesus selbst war sanftmütig. In 5 Tagen ist Karfreitag und selbst am Kreuz konnten die Menschen seine Sanftmütigkeit erkennen, als er sagte, Gott, Vater, ich überlasse dir die Gerechtigkeit. Das ist die Sanftmut. Das Zweite, was wir lernen können, ist Frieden. Sagt mal alle Frieden. Mein zweiter Punkt ist, Frieden beruhigt deine Seele. Wenn Jesus eins in dieser Situation war oder dieses Bild auf dem Esel, dann ist es, dass wir sehen, dass Jesus voller Frieden war. Er ging nicht voraus und auf geht's, jetzt in die Schlacht, sondern voller Sanftmut und Frieden. Es ist ein Friedensbild. Wenn wir im Duden nach Sanftmütigkeit schauen, dann gibt es ein Wort, was direkt dazugehört und das ist Frieden oder Friedfertigkeit. Und das bedeutet Stille oder Ruhe. Und eins, was wir von Jesus lernen können, ist sein Streben nach Frieden. Er kam, um Frieden auf diese Erde zu bringen. Er kam, um Frieden zwischen den Völkern zu bringen. Sie wollten es aber nicht annehmen. Er merkte selbst, dass das Volk den Frieden nicht annehmen wollte. Dieser Eselszug nach Jerusalem, es war ein Friedenszug. Es war die letzte Chance für die Menschheit zu sagen, wir nehmen dich als König an, Jesus. Aber sie taten es nicht. Stattdessen kreuzigten sie ihn. Messias bedeutet Befreier, Erlöser, Friedensbringer. Friedfertigkeit bedeutet, ruhig in der Seele zu sein, danach zu streben. Es bedeutet, tief Luft zu nehmen, einzuatmen, Ruhe zu bewahren. Bei Frieden ist es, wir können das entscheiden, ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wollen wir den Frieden annehmen oder nicht? Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Alleine schaffen wir das nicht. Frieden ist die Bemühung, es ist eine Bemühung des Friedens. Friedfertigkeit, das bemüht um den Frieden. Man versucht, Frieden zu finden für seine Seele, für andere Menschen. Nach Frieden zu suchen, ist eine Entscheidung. Wir können uns dazu entscheiden, Frieden zu haben. Und der Teufel, der versucht uns immer wieder, diesen Frieden wegzunehmen. Und immer mehr, wenn du nach Frieden strebst oder wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann wirst du merken, dass der Teufel immer mehr dir irgendwas in dein Ohr hineinflüstert und sagst, du kannst es nicht, du brauchst es nicht zu tun, du bist nicht würdig genug, du bist schlecht. Und jedes Mal, wenn der Teufel schreit, fang an lauter zu schreien und sagen, nein, geh weg. Im Namen Jesus, du hast keine Macht. Der Teufel hat keine Macht, wenn wir ihn nicht dazu lassen. Es ist unsere Entscheidung, unseren Frieden zu bewahren. Zu sagen, ich lasse es nicht an mich ran. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und dazu brauchen wir den Glauben an Gott. Und um diesen Glauben zu behalten, müssen wir einen Weg gehen, Schritt für Schritt mit Gott. Das Worship-Team braucht noch nicht nach vorne zu kommen. Ich rufe euch dann auf, wenn ich soweit bin. Schritt für Schritt mit Gott. Seite an Seite mit dem Mann auf den Esel. Schritt für Schritt hinterher Richtung Jerusalem. Die ganze Welt strebt nach Frieden. Friedensdemonstrationen. Die Menschen zur Zeit Jesu, sie wollten Frieden von der Unterdrückung, das habe ich schon gesagt, der Römer. Deswegen schreien sie auch, Hosianna, rette uns! Jesus, rette uns! Wir brauchen dich! Nimm uns das weg, diese Unterdrückung! Aber Jesus war nicht Befreier der Römer, sondern Befreier der Sünde. Um Frieden zu haben, müssen wir unser Herz schützen. Die Bibel sagt, behüte dein Herz. Die Pharisäer wollten Jesus umbringen. Er hätte ganz anders reagieren können. Mit einem Fingerschnipsen alle Pharisäer tot hätte er machen können. Aber er behütete sein Herz. Wenn dein Herz kaputt ist, dein physisches Herz, dann wird alles andere an deinem Körper auch kaputt gehen. Wenn dein geistliches Herz kaputt ist, dann geht auch alles andere in deinem geistlichen Leben geht kaputt. Deshalb ist es so wichtig, auf sein Herz Acht zu geben. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den niemand sonst auf der Welt dir geben kann. Deshalb sei nicht bestürzt und hab keine Angst. Den Frieden, den wir suchen, den finden wir nicht in dieser Welt. Wir finden ihn nicht in irgendwelchen Menschen oder anderen Religionen. Diesen Frieden, den du suchst, den kannst du nur in Jesus finden. Das ist das Einzige, wo du wirklich einen richtigen Frieden findest. Und ich weiß nicht, wonach du suchst oder was du in deinem Leben suchst. Aber Jesus ist hier und er ist hier und er sagt zu dir, komm zu mir, ich gebe dir meinen Frieden. Lerne nach Frieden zu streben, come on. Alles andere funktioniert nicht. Frieden ist das Einzige, was uns alle zusammenhält. Wenn du Frieden hast, brauchst du keine Angst zu haben. Es steht auch geschrieben in anderen Evangelien, hab keine Angst, Tochter Zion. Ich komme mit Frieden. Ich habe Frieden für dich. Und mein dritter Punkt ist Demut. Sagt mal alle Demut. Demut macht dich zum wahren Helden. Es tut mir leid wegen der Zeit, ich brauche noch 5 Minuten. Seid ihr noch bei mir? Das Eselsbild, das zeigt totale Demut Jesu. Nicht mit einer S-Klasse, sondern mit einem Fiat 500. Nicht mit einem Pferd, mit einem Königspferd, sondern auf einem Esel. Meistens haben wir Menschen ein falsches Bild von Demut. Wir denken sofort, dass wir irgendwie, oh, wir dürfen jetzt nichts mehr sagen und wir müssen irgendwie ganz, ganz bescheiden sein. Wir müssen aufpassen, wie wir uns präsentieren. Demut ist keine äußere Erscheinung, es ist eine innere Haltung. Wenn du deine Demut verbessern willst, dann musst du an deiner Dankbarkeit arbeiten. Alles, was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Mein ganzes Leben, selbst wenn du erfolgreich bist und du bist reich oder was auch immer, hast viel Geld. Alles, was du hast, hast du Gott zu verdanken. Das ist Dankbarkeit. Wenn wir das in unser Leben mit reinnehmen und sagen, ich bin dankbar, dann wird sich alles verändern. Und ist es die Versuchung da, dass wir immer versuchen, irgendwie ansprechend zu sein für andere Menschen? Beispielsweise, kennt ihr diese Menschen, die immer nur von sich selbst reden? Ich bin einer davon. Und ich muss es lernen, ich bin in einem Prozess. Immer die Leute, die von sich selbst reden, du sitzt mit ihnen am Tisch. Manchmal habe ich Angst, die Frage zu stellen, wie geht's dir? Weil ich weiß, puh, 3 Stunden geht es nur um einen selbst. Wir müssen lernen, dieses egoistische Denken von, ich muss irgendwie zeigen, dass ich cool bin und attraktiv bin und ich habe das und das und das in meinem Leben schon erlebt. Das müssen wir ablegen und dem anderen zuhören. Das ist es, nicht immer nur von dir selbst reden und was du toll machst, sondern auch mal zu schauen, auf den anderen Acht zu geben. Jesus ist nicht auf einem Esel geritten und hat geschrien, hallo, schaut, was ich für Wunder vollbracht hatte. Ich habe gerade Lazarus auferweckt. Ich habe Blinde geheilt. Das hat er nicht getan. Ich bin der Messias, kniet vor mir. Er hat es nicht gesagt. Er hat die Menschen es sagen lassen. Aber er hat nicht gesagt, ey, guckt her. Das Fundament von Demut ist Dankbarkeit. Ist das Gegenteil vom Anspruchsdenken. Du schuldest mir was, hat Jesus nie gesagt. Er hat nicht gesagt, ey, bitte 10 Euro für Heilung. Hat er nicht gemacht. Das Einzige, was er gesagt hat, gib mir dein Leben. Folge mir nach. Wie schaffen wir das in unserem Leben anzuwenden? Jetzt kann das Team nach vorne kommen. Indem wir erstaunt sind von der Gnade Gottes. Erstaunt zu sein von der Gnade Gottes führt dich hinzu, dankbar zu sein, was Jesus schon in deinem Leben getan hat. Führt dich dazu, dankbar zu sein für all die Dinge, die du schon mit Jesus erlebt hast. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann sehen wir auch, dass Demut direkt in unserem Charakter widerspiegelt. Und wenn du dich nicht selber anfängst zu demütigen, dann wird es Gott irgendwann tun. Er wird es irgendwann tun. Weniger ich, mehr Gott. Weniger ich, mehr meine Mitmenschen, mehr du. Weniger ich will, sondern mehr ich danke. Wir lesen Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wir müssen unsere Ich-Bezogenheit ablegen. Dann kannst du anfangen, demütig zu leben. Nicht ich, sondern Gott. Es sind nicht meine Worte, es sind Gottes Worte. Es ist nicht meine Predigt, es ist das, was Gott zu dir sprechen will. Wir lesen Sprüche 18, Vers 12. Vor dem Zusammenbruch wird das Herz des Menschen hochmütig, aber vor der Ehre kommt die Demut. Wenn du demütig lebst, wird Gott dich irgendwann erheben, wird er dir Ehre geben. In Sprüche 22, Vers 4 lesen wir, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Demut bedeutet dienen, dienen im Reich Gottes. Demut bedeutet, seinen Neid abzulegen und anderen etwas zu gönnen. Ich bin Geschwisterkind, ich habe eine kleine Schwester, die schaut wahrscheinlich gerade im Livestream zu. Und ich war immer das neidigste Kind überhaupt. Meine Schwester, ihr wisst ja, wie Frauen sind. Frauen werden immer mehr gefeiert von den Eltern als die Jungs. Und die Jungs müssen so damit leben, dass die Schwestern, wenn du Junge bist und eine kleine Schwester hast, dann weißt du genau, was ich meine. Dass die Schwestern, für die wird alles getan und die bekommen alles, was sie wollen. Und wenn ich dann mal gesagt habe, ey, kann ich es vielleicht auch haben? Nein. Nö. Ist deine kleine Schwester. Ja, danke. Vielen Dank. Und ich habe so richtig so, nee, ich will das auch haben. Was soll das? Wieso bekommt die das und ich nicht? Warum? Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch in deinem Leben schon gefühlt hast. Wir müssen lernen, unseren Neid abzulegen und auf andere zu schauen, sondern fang an, auf Gott zu schauen. Ich habe gerade eben gesagt, wenn du dich nicht selbst demütigst, dann wird es Gott irgendwann tun. Ich kann dir eine Story aus meinem Leben erzählen. Ich habe erstens in meinem Leben überhaupt nicht verstanden, was Demut ist. Null. Und ich war wahrscheinlich der arroganteste Mensch auf dieser Welt. Und zum Beispiel meine Frau Laura, als sie mich das erste Mal gesehen hat, hat sie gedacht, ach, was ist denn das für ein Arroganter? Und ich habe mich angenähert und hab so gespürt, oh, da ist was. Und sie, nee, m-m. Der ist mir zu ich bezogen. Und ich habe immer nur von mir selber geredet und immer nur dieses arrogante Verhalten. Und ich habe nicht gemerkt, was ich da eigentlich tue und was das alles kaputt macht. Und dann hat Gott so eine Hand genommen und mich erst einmal so richtig tief gedrückt. Und gesagt, lerne erstmal demütig zu leben. Lern erstmal demütig zu sein. Und ich musste echt schwere Phasen in meinem Leben durchgehen. Es war nicht immer einfach. Ich musste Dinge tun. Bin auf die Bibelschule gegangen. Ich habe gesagt, ey, ich werde Pastor. Ich muss predigen. Mm-mm. Erstmal Demut. Dienen. Lernen. Gott sagt, fang an, mir zu dienen. Diene mir. Tu auch die Dinge, die nicht so toll sind. Und das ist das, was Jesus sich wünscht. Und Gott sagt ganz klar in 1. Petrus 5, Vers 6, die Bibel spricht ganz klar. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Lasst uns ein Leben voller Demut leben. Leben voller Sanftmut, Friedfertigkeit und Demut. Demut macht dich zum wahren Helden, nicht das, was du bist. Nicht das, was du kannst, sondern indem du dich unter die Hand Gottes stellst. Und wir können mal alle gemeinsam aufstehen. Wir lesen, deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Und ich habe das Gefühl und ich sehe, wie Gottes Hand gerade so diesen ganzen Raum einmal erfüllt und auf deiner Schulter ist. Auf jeden Einzelnen liegt eine Hand. Gottes Hand ist ein prophetisches Bild. Und er hat seine Hand auf deinem Leben und er sagt, demütige dich unter mich. Ich soll der Erste sein, den du lobst und preist in deinem Leben. Das ist das allererste, was ich von dir will. Nicht in irgendeiner Welt oder versuch irgendwie in dieser Welt, das ist das, was die Priorität ist Nummer eins, keine Ahnung, dein Sport oder was auch immer, die Politik, vielleicht deine Arbeit. Jesus sagt, ich will Nummer eins in deinem Leben sein. Und wenn du lernst, dich demütig unter mich unterzuordnen und zu sagen, Herr, hier bin ich, dann kommt Gottes mächtige Hand und er führt dich nach oben und er erhebt dich und du wirst strahlen wie nie zuvor. Du wirst strahlen wie nie zuvor. Wenn du danach strebst, sanftmütig zu sein, dann werden das andere Menschen erkennen. Sie werden merken, krass, das habe ich nicht erwartet. Ich weiß nicht, auf deiner Arbeit oder in der Schule, vielleicht würden sich die Leute gegenseitig schlagen und du sagst, nein, ich lasse es nicht an mein Herz. Wenn du danach strebst, Frieden zu haben, Frieden in deinem Herzen, dann werden das Menschen erkennen. Und ich glaube, dass Gott heute hier ist und er diese drei Dinge in deinem Leben freisetzen will. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier. Und wir können das nicht irgendwie, nur weil wir danach streben, diesen Schritt müssen wir tun. Aber der Heilige Geist ist hier. Er ist hier und er will dir helfen. Und ich würde so gern für dich beten, dass wir das wirklich annehmen in unserem Herzen. Dass wir es annehmen und unser Herz verändern lassen. Unser Herz nicht verhärten lassen, sondern verändern lassen. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon erlebt hast. Und ich weiß nicht, wie verhärtet oder kaputt dein Herz ist. Jesus ist heute hier, um dein Herz zu heilen. Er ist heute hier, um dein Herz zu erneuern. Er ist heute hier, um dir den Frieden zu geben, den du brauchst. Er ist heute hier, um dir zu zeigen, ich bin Nummer eins. Und so will ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns ein anderes Bild von dem Einzug in Jerusalem gezeigt hast, wie wir uns vorstellen konnten. Dass du uns gezeigt hast, dass du voller Frieden und Sanftmut bist und dass du demütig bist, dich gedemütigt hast, mit diesem Esel nach Jerusalem zu reiten. Dass du nicht hochmütig warst, Jesus. Und ich bete, dass wir diese Eigenschaften in unserem Charakter, dass wir das freisetzen. Heiliger Geist, dass du das freisetzt in unserem Herzen. Da, wo Herzen kaputt sind, dass du sie wiederherstellst. Da, wo Frieden fehlt, dass du jetzt übernatürlichen Frieden schenkst, Heiliger Geist. Ich bete dafür von ganzem Herzen, dass jetzt Frieden kommt. In deinem Leben ganz persönlich. Dass du lernst, sanftmütig zu sein, deine Wut ablegst. Jesus, ich bete, dass du das jetzt tust, Jesus. Dass du jetzt Veränderung schenkst. Und dass wir lernen, du bist Nummer eins. Wir preisen dich, Jesus. Du sitzt auf dem Thron. Und wir rufen, Hosianna, du bist der König. Du bist der König, Jesus. Und wir preisen und wir ehren deinen Namen. Und die ganze Church sagt gemeinsam, Amen.